Hallo Hockey-Freunde und willkommen zurück zur nächsten Ausgabe von euren Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks und auch NHL Podcast. Ja, da melden wir uns schneller als gedacht wieder oder eigentlich mit einem Tag Verspätung. Ich bin der Meinung, ich hatte mal angekündigt, dass wir uns am Mittwoch wieder hören, aber das war ein bisschen zu nah dran und ich wollte das Spiel gegen die Flyers gern noch einmal mitnehmen. Und ja, jetzt ist es Donnerstagmorgen und ja, wir melden uns hier oder ich melde mich hier nach dem Spiel gegen die Philadelphia Flyers, meine Güte. Und wollen auch nochmal das Spiel gegen die Canadiens ein bisschen mitnehmen. Haben ja ein bisschen andere News auch fernab der Ducks. Ne? Wir wollen uns ja auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und schauen nochmal auf ein paar Details, die schon bekannt sind vom World Cup auf Hockey. Ja, wie ihr es kennt, lasst uns gleich loslegen. Ja, das Wochenende ist immer noch ein bisschen präsent, zumindest bei mir, vom Hockey Day in Germany. Und ja, nach der verdienten Niederlage gegen die Senators ging unsere Kanada-Tour dennoch zu Ende. Oder wir hatten noch ein Spiel gegen die Montreal Canadiens. Das war, wenn wir gleich reingehen ins Spiel, ja, mal wieder ein etwas wilderes Spiel von uns. Ein offenes Spiel, wie so häufig mit unserer Beteiligung. Und war auch das letzte jetzt nochmal. Abschließend von unserem Roadtrip auch über Kanada, was wir insgesamt mit einer ausgeglichenen Bilanz beenden. Ja, man kann schon mal vorwegnehmen, ich denke, es ist auch schon bekannt, dass wir mit 4 zu 3 gewonnen haben bei den Canadiens und das war insgesamt eine sehr starke Leistung. Das kann man schon sagen. Wir hatten, wie in meinen Spielen so üblich bei uns, auch unsere Schwierigkeiten. Gerade auch, dass Gulasch ja weiterhin gesperrt ist. Und ja, aber auf der positiven Seite, Neuzugang John Carlson feierte ein, ja, doch recht solides bis gutes Debüt. Hat zusammen mit Olin Zellweger in der Reihe gespielt und war auch, ja, wenn man jetzt die Stats guckt, hat er keinen Assist, aber er war beteiligt beim dem wunderschönen 2:0 von Leo Carlson, was echt schön rausgespielt war. Hat die Scheibe skatet so. Ja, fast zur Mittellinie überlegt, was er macht, und da siehst du schon die Spielintelligenz von ihm. Er nimmt Troy Terry mit und der zu Kreider direkt und der wieder rüber zu Leo Carlson, der das 2:0 nur noch reinschieben muss. Also wirklich schön gespielt, und das ist ja genau das, was uns vielleicht noch gefehlt hat, noch geiler aus der Defensive herauszuspielen. Und das war schon das erste Schmankerl von John Carlson. Ja, insgesamt kann dann wieder das, ja, ich will nicht sagen das Übliche, aber wir geben dann wieder eine Führung aus der Hand und dann führen die Canadiens auf einmal 3-2, die ja auch ein gutes Spiel gemacht haben, das gehört ja auch zur Wahrheit. Troy Terry dann wiederum mit dem Ausgleich und der Matchwinner war in dem Fall Kattegatia, der uns dann nochmal in Führung gebracht hatte und so konnten wir das Spiel dann auch über die Zeit bringen. Das waren ja ziemlich genau 2,5 Minuten vor Ende der Partie mit seinem bis dato 34. Saisontor. Und so nehmen wir 2 Punkte aus Montreal mit, die ja auch ein sehr, sehr starkes Team sind in dieser Saison und zeigen auch, dass wir bei guten Teams mithalten können. Wir haben noch unsere Schwächen, das ist klar. Wir sind nicht der Vorzeige-Contender, auch wenn wir Platz 1 im Pazifik sind. Aber wenn man jetzt über die Liga guckt, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Ja, mit der Punkteausbeute wäre es in anderen Divisions schon sehr, sehr schwer bis, ja, unmöglich nicht, aber sehr schwer in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise wäre man da schon aus dem Ranking raus. Aber so ist es halt. Vielleicht spricht das ja auch für die Ausgeglichenheit in der Pazifik. Muss ich selbst ein bisschen schmunzeln, aber wir sind der Erste und ich habe ja schon mal gesagt, dafür müssen wir uns jetzt absolut nicht entschuldigen. Ja, zu Problemen bleibt weiterhin, ja, Transition in der Defense. Gegen schnelle Gegner haben wir nun mal Probleme. Und, aber trotz Probleme in einem Spiel oder mehreren Spielen haben wir immer wieder Wege gefunden, Spiele zu gewinnen, auch gegen sehr, sehr gute Teams. Und, auch wenn wir wieder mal, ja, 3 Gegentore schlucken und immer noch auf unseren ersten Shutout der Saison warten, finden wir Wege, Spiele zu gewinnen. Und das ist wirklich eine richtig, richtig starke Entwicklung. Und da können wir weiter drauf aufbauen. Und wenn das so weitergeht, sollten die Playoffs sollten jetzt absolut das Ziel sein. Klar, es muss auch das Ziel sein, unter die ersten drei zu kommen. Das fordere ich jetzt einfach mal ein, dass man das in den Vergleich zu 82 Spielen, wenigen Spielen, die wir noch haben, auch zu Ende bringt. Ja, dann ging es wieder zu Hause nach 2 Tagen Pause gegen die Philadelphia Flyers. Und das bedeutet auch, das war so mehr oder weniger ein kleines Klassentreffen. Das ist mal vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. Aber Katagatia gegen sein altes Team, kann man das so nennen? Er hat ja da nie gespielt. Hatte ja auch keinen Vertrag bei denen unterschrieben. Man hatte ihn nur gedraftet, ging er dann nach Anaheim, weil er ja mal gesagt hat, er möchte nie für die Flyers spielen. Ist natürlich auch witzig, dass die Flyers genau so einen Spieler draften. Das kann man vielleicht auch vorm oder im Draft-Prozess rausfinden, aber das ist ja nicht unser Problem. Wir haben dadurch relativ kostengünstig einen absoluten Superstar bekommen, meiner Meinung nach, und mussten da Dristel damals für abgeben, der zurück mit einem gewissen Trevor Segres kam. Und Segres hat ja im Hinspiel auch getroffen gegen uns mit seinem ja, Telefonjubel da ein bisschen. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Haben sich natürlich auch ein paar drüber aufgeregt, wenn man so durch die Ducks Bubble guckt. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, er wurde ja nur mal getradet, hat nur wahrscheinlich nur den Anruf bekommen, dass wir ihn getradet haben. Und ja, das war jetzt für mich jetzt nicht unbedingt nachtreten. Ich mag ihn trotzdem. Ich habe ja vor einigen Jahren noch gefordert, wo ich hier so langsam mit dem Block hier angefangen habe, dass das unser Kapitän ist, Außendarstellung, und das war halt ein Gesicht, was man über die Orange County Linie gekannt hat, meiner Meinung nach, und war auf dem NHL-Cover, und aber da kam ich ja dann auch relativ schnell weg. Im Hintergrund läuft meine Kaffeemaschine einmal durch, also bitte nicht wundern. Genau, aber davon lassen wir uns jetzt hier nicht beeindrucken, liebe Hockeyfreunde. Trevor Segres, da möchte ich noch ein paar Worte zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wurde mit Applaus und Standing Ovation nochmal verabschiedet von den Fans. Es gab ein kleines Tribute-Video. Er war ein besonderer Spieler. Er ist wahrscheinlich auch ein besonderer Charakter. Er hat in seiner Phase richtig gute Spiele gehabt. Er hat eine Schwächephase. Er hat dann trotzdem einen Vertrag bekommen. Er hat besondere Spiele gemacht. Wenn wir überlegen, das waren 2 oder 3 Michigan-Tore, es waren besondere Moves immer dabei. Es war immer was Besonderes, wenn er auf dem Eis war. Und auch mit Sonny Milano, ich muss ja gerade überlegen, dieses Baseball-Tor, dieser Blick, denn wo es denn T-Shirts von gab und alles Mögliche. Also ein besonderer Spieler, und ich finde es gut, dass er nicht irgendwie ausgebuht worden ist oder irgendwas dergleichen, sondern dass er verabschiedet wurde. Und jetzt ist es auch gut, und mochte ihn immer gerne, und der mag ihn auch weiterhin, auch wenn er bei den Flyers jetzt spielt. Aber so ist das nun mal in der Zeit der Dinge. Er hat vielleicht nicht mal ins System gepasst bei uns. Man wollte einen kompletten Neuanfang. Ich war vom Trade damals nicht begeistert. Jetzt liegt das auch ein bisschen anders. Aber so ist es halt. Ich wünsche ihm persönlich natürlich alles Gute. Und dass er vielleicht dann nochmal das ein oder andere Tor schießt, wenn es nicht unbedingt gegen uns ist. Ja, aber lass uns rein ins Spiel gehen. Wir haben meiner Meinung nach relativ gut angefangen, hatten auch mit Cutter gleich eine Riesenchance, nach nicht mal einer Minute, die wir nicht nutzen konnten. Und so kam es, wie es öfter kommt, das Gegentor, so wie wir es kennen, aus dem mehr oder weniger Nichts. Das war, glaube ich, von den Flyers auch der erste Schuss aufs Tor. Da gehen die gleich in Führung. Ja, mal wieder ärgerlich. Flyers hatten danach auch mehr vom Spiel, auch wenn sie zweimal miteinander im Powerplay waren, hatten natürlich da ja, ein bisschen die Hand drauf auf dem Spiel, und ja, durch einen Tip-In, der nicht so ganz geklappt hat, aber dann waren wir frei durch, oder was heißt frei durch, stand dann auch immer mehr vom leeren Tor. Denn das 2-0, was auch verdient war. Und dann wurde es natürlich schon sehr, sehr schwierig. Für uns hatte ich so den Eindruck, ist natürlich immer schwer, wenn du zurückliegst. Philadelphia ist ja auch keine so schlechte Mannschaft. Katagat ja zum Glück 48 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels nochmal mit dem Anschluss. Das gibt nochmal eine gewisse Euphorie kurz vor Drittelende, auch mit seinem 35. Saisontor im Powerplay. Also das ist auch Wahnsinn, dass der 35 Tore geschossen hat. Also das wird natürlich mit jedem Tor teurer, sein neuer Vertrag. Aber freut man natürlich, wenn er jetzt trifft, ne? Ist ja auch ganz klar. Dann haben wir natürlich mit gewisser Euphorie, kommst du rein ins dritte Drittel, haben wir viele Schüsse, einige gute Möglichkeiten, können das aber nicht effektiv nutzen zum Ausgleich. Und dann kommen wir zu einer nächsten Qualität bzw. Moral, die uns ja dieses Jahr echt auszeichnet. dass wir bis zum Ende an uns glauben, dass wir, auch wenn wir den Torwart rausnehmen, immer weiter gefährlich sind. Natürlich klappt das nicht immer, aber ich versuche die Fanbrille ein bisschen beiseite zu nehmen. Es macht schon was aus, wenn wir da Moral zeigen und weiter an uns glauben. Und es ist schon oft passiert, dass wir denn nochmal zurückkommen im Spiel. Und so war es auch diesmal. Leo Carlsson steht Gold richtig und macht, ja, im Empty Net, nee, ist auch falsch beschrieben, also wir hatten den Torwart schon rausgenommen, steht Gold richtig und macht dann den viel umjubelten Ausgleich. Auch für ihn natürlich erst das, glaube ich, das 25. Saisontor, nee, 24. Saisontor, hat aber auch einige Spiele verpasst. Also er wird auch, wie gesagt, sehr, sehr teuer werden im Sommer. Aber du musst diese Spiele halten, aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir haben, ich will jetzt nochmal betonen, dass wir weiterhin immer an uns glauben und auch immer zurückkommen können in Spielen, auch wenn wir Spiele mal wieder aus der Hand geben und wir haben immer die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen. Das zeichnet uns echt aus, dieser Glaube an einem selber. Und auch war es diesmal, dass wir denn da nochmal zurückkommen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ein Overtime ist natürlich bei 3 gegen 3. Kann das von einer auf der anderen Sekunde das Spiel vorbei sein und da entscheiden ja ganz komische Sachen oder auch Glück. Diesmal war es kein Glück oder Pech, diesmal war es, ja, muss ich ein bisschen aufs Henneke gehen, der in einer Kontersituation den Trainer-Pass machen wollte, also zwischen den Beinen, denn man kennt so bei Penalties wird das ab und zu mal gemacht, dass man dann zwischen den Beinen den Schläger hat und dann schießen will. Er will da ruhig einen Pass rüberspielen. Weiß ich nicht, ob man den vielleicht auch nicht hätte relativ normal spielen können. Er vielleicht was Besonderes machen will. Ist auch in Ordnung. Das zeigt ja auch sein Selbstvertrauen, was er schon hat. Es geht leider in der Situation schief. Leitet ein Konter ein. Der Flyers Konter bei 3 gegen 3 Overtime immer gefährlich. Und auch wenn wir das fast geklärt haben, rutscht der Puck denn gegen den Schoner von Dostal und ist halt drin. Es sieht halt nicht so cool aus, aber man muss auch sagen, ein Goalie sowie die Spieler sind halt durch Schoner geschützt und gerade ein Goalie spürt halt nicht, wo der Puck ist. Er will da nur mit dem Schoner den Pfosten dicht machen und ja, kickt ihn nicht rein, aber gibt ihm nochmal so einen Impuls, dass der Puck halt reingeht. Ja, verlierst du halt in Overtime gegen die Flyers. Ich bin insgesamt ja so, ja, zufrieden ist auch anders, aber auch nicht sauer oder enttäuscht. Wir haben noch einen Punkt geholt. Wir hatten den Torwart da, wie gesagt, schon draußen. Nimm jetzt nochmal einen Punkt mit gegen die Flyers. Und das ist alles halb so wild. Wir punkten, das ist schon mal gut. Und auf den Blick auf die Tabelle ist das insgesamt in Ordnung. Wir sind weiterhin Erster. Ein Punkt vor Edmonton, zwei vor Vegas. Haben meiner Meinung nach, musste ich jetzt gleich nochmal gucken, wir kommen aber später, diesmal aber wirklich, kommen wir später nochmal zu den Standings, haben aber auch ein Spiel noch weniger, ja, ein Spiel weniger als Edmonton, aber genauso viel Spiele wie Vegas, also sind wir quasi ein Sieg vor Vegas und ein Punkt vor Edmonton mit, ja, ein Spiel weniger. Also alles cool, es ist alles in Ordnung und, wir können froh sein, dass wir dann noch zum Ausgleich gekommen sind. Nehmen jetzt mal den Punkt mit. Das gibt hoffentlich Selbstvertrauen. Overtime können wir ausklammern. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, liebe Hockeyfreunde, bevor wir jetzt in die News kommen oder gleich im World Cup of Hockey nochmal ein bisschen reden, würde ich sagen, dass wir noch einmal kurz durchatmen.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen. Beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und willkommen zurück, liebe Hockeyfreunde. Und zwar wollten wir jetzt über den Hockey Day in Germany reden, meine ich fast gesagt. Ich meine natürlich World Cup of Hockey. Ja, es war ja bekannt, dass die NHL auch da wieder was plant und das in auch um alle 4 Jahre organisieren will. Also wir haben dann einmal das Ziel des Olympia und dann 2 Jahre später World Cup of Hockey mit allen NHL-Spielern. Was das natürlich für die Weltmeisterschaft an sich bedeutet. Ja, fragwürdig zu dem Zeitpunkt. Die Attraktivität einer WM ist jetzt außerhalb von Europa natürlich nicht so groß, da ja in der NHL bekanntlich da die Stanley Cup Playoffs sind. In Europa hat das natürlich einen anderen Stellenwert. Gerade hier in Deutschland denke ich, dass sich da immer Euphorien entfachen lassen. Gerade wo wir jetzt in den letzten Jahren ja ein, zweimal im Halbfinale waren und sogar einmal im Endspiel. Um Gold bei einer WM ist natürlich was anderes. Aber grundsätzlich ist natürlich immer, was für ein Team hast du selbst zur Verfügung, was für ein Team haben die Gegner zur Verfügung, ist ja nicht Best-on-Best-Turnier. Aber darum geht es gar nicht. Wir haben jetzt den World Cup of Hockey 2028 und zwar im Februar. Also die NHL macht da wieder Pause, ähnlich oder auch ein bisschen länger als jetzt beim Four Nation Face-Off. Finde ich grundsätzlich gut in der Saison. Ich dachte, so wie es bei World Cup of Hockey in der Vergangenheit war, ich meine, das ist, glaube ich, das letzte Mal, weiß ich gar nicht mehr, 2016 gab es das, glaube ich, auch schon mal. Da war es meiner Meinung nach im August. Und davor, oh, das war ja 2004 oder sowas. Ich weiß gar nicht, war es, glaube ich, auch im August. Aber jetzt im Februar ist auf jeden Fall World Cup of Hockey 2028. Es haben sich erheblich viele Standorte beworben. Deutschland hatte die meisten Standorte in der Bewerbung, unter anderem, was man gehört hat, auch wieder Düsseldorf dabei. Diesmal hat es nicht gereicht oder man wurde nicht berücksichtigt, das ist noch gar nicht so bekannt. Man hat sich für Prag, also als Tschechien, entschieden und Edmonton und Calgary, also Kanada. Finde ich grundsätzlich in Ordnung. Wir haben erstmal die NHL für die nächsten 3 Jahre mit 2 Regular-Season-Games jeweils, also denke ich, jetzt im Dezember sind es ja 2, das wird ja beim nächsten Mal auch so sein, haben wir was gezogen von der NHL. Jetzt wieder Berücksichtigung zu finden, ja, hätte man sich natürlich gewünscht, wäre natürlich cool gewesen, aber der NHL geht es ja natürlich auch um Deutschland, aber auch um Europa und jetzt gibst du Prag mal wieder was, du fütterst alle so ein bisschen, ich denke mal, dann wird auch bald mal wieder was in Schweden sein, jetzt unabhängig von Grow by Sirius. Also, wir haben 17 Spieler in 3 Orten, Edmonton, Calgary und Prag. Alles in Ordnung, finde ich gut. Es haben sich, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, aus Deutschland erheblich viele Be oder die meisten Bewerber von einem Land. Insgesamt hatte man sich das schon eingegrenzt im Dezember 25 auf 16 Orte. Also da wurde schon eingegrenzt. Also sieht man da, wie viel Bewerbungen da eingeflossen sind als Austragungsort. Da sieht man, dass die Leute da echt Bock drauf haben. Man wird das ja nicht machen, wenn man denkt, da geht ja keiner hin. Und jetzt hat man bekannt gegeben, in den 3 Städten wird gespielt, 17 Spiele. Denver ein bisschen undurchsichtig. World Cup of Hockey ist immer für mich 8 Teams, A4 Gruppen. Und man spielt nur die Platzierung aus und geht dann im Viertelfinale über. So hat man das ja auch lange beim Videospiel NHL gehabt, wenn man Turniermodus gespielt hat. Hat man ja immer nur die Platzierung ausgespielt und dann ging es halt erst richtig los, ne? Dann war die Überlegung, oder dachte ich denn, ja, okay, das ist es nicht. Ja, dann kommen die 2 weiter und dann haben wir halt Halbfinale, ne? Das ist es auch nicht, es ist was dazwischen. Also die ersten 3 kommen weiter. Dann haben wir ja 6 Teams, das geht ja bekanntlich nicht. Dann wird es so sein, dass die Gruppen Sieger schon im Halbfinale sind, dann haben wir ja noch den zweiten und drittplatzierten aus jeder Gruppe, sind 4 Mannschaften, die spielen im Viertelfinale gegeneinander oder Wildcard Round, nennt es wie ihr es wollt. Dann haben wir 2 Sieger von diesen 4 Teams und durch die 2, die schon weiter sind, haben wir 4, dann haben wir das Halbfinale, dann geht's los. Halbfinale und Finale, so wie ich das mitgekriegt habe, wird dann in Kanada stattfinden. Prag kriegt womöglich dann noch ein Viertelfinalspiel. Es gibt sozusagen eine, ja, ich will nicht sagen, European League war ja auch im Gespräch, also ist eine European Gruppe, aber das wird wohl eher nichts, weil man möchte USA und Kanada ungern in einer Gruppe haben, so heißt es. Darum denke ich, das werden die Gruppenköpfe sein. Kanada, USA, Edmonton, Calgary sind Gastgeber. Deswegen gehe ich davon aus, dass Kanada dort in der Gruppe ist und USA halt in Prag spielt in der Gruppe. Ist jetzt nur so eine Vermutung, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Das wird sehr, sehr spannend und ist auch schon bekannt gegeben auf Nachfrage. Wenn es im Finale zur Overtime kommt, wird 5 gegen 5 gespielt. Also nicht so wie bei Olympia 3 gegen 3, 5 gegen 5 wird dort gespielt. Ja, das einmal zum World Cup of Hockey. Sehr, sehr interessant. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr Fan seid, ob ihr Angst habt, dass die Weltmeisterschaft, die jedes Jahr stattfindet, denn weiter ihren Charme verliert und die NHL ihr eigenes Ding macht. Das sind auf jeden Fall Diskussionen, wo man dann, ja, denke ich, nicht richtig und nicht falsch denken kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Dann gucken wir mal weiter in die NHL und müssen dann weiter in Edmonton bleiben. Und zwar bei Leon Draisaitl, der sich beim Spiel gegen Nashville, ich glaube am Sonntag war das, eine Unterkörperverletzung zugezogen hat und die Regular Season wohl möglich oder wurde auch schon announced, verpassen wird und in den Playoffs. So ist das Ziel der Oilers wieder zur Verfügung steht. Die Verletzung war im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlimm, hat noch zwei Shifts probiert, hat dann gemerkt, nee, geht nicht. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass die reguläre Saison für ihn beendet ist und er das Ziel hat, in den Playoffs zurückzukehren. Erheblicher Rückschlag der Oilers, finde ich, ne? Top 2 bis 3 Spieler auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Und für die Oilers natürlich jetzt eine neue Herausforderung. Ich will jetzt gar nicht sagen, was das für unsere Ducks bedeutet, dass ein direkter Konkurrent da irgendwie geschwächt ist. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Das finde ich auch unfair, jetzt da irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, ja, Gott sei Dank, nee, das wünschst du keinen. Und wenn das natürlich dein Superstar aus deinem eigenen Land ist, dann ist das natürlich immer nicht so cool. Ich denke mal, da können wir da auch sportlich fair bleiben. Da drücke ich Leon natürlich die Daumen, dass er da wieder zurückkommt. Dann gucken wir zu Marco Sturm und die Boston Bruins. Da haben sie sich ja vor der Trade Deadline Lukas Reichel ertradet. Hat denn da gesagt, hey, komm, erstmal nochmal AHL. Und da war es wohl ganz, ganz gut. Und er wurde jetzt, wenn man den Medien Glauben schenken mag, für die NHL berufen. Und da gucken wir mal, wann das denn sein sollte. Also gestern wurde er wohl hochgezogen zu Marco Sturm und ins NHL-Team. Und wird dann womöglich dann noch ein Training mitmachen, weil die Boston Bruins spielen jetzt, wenn ich das richtig sehe, heute ist Donnerstag. Ja, die spielen heute schon. Von Donnerstag auf Freitag gegen die Winnipeg Jets zu Hause. Gut möglich, dass Lukas Reichel da schon Eiszeit sieht für die Boston Bruins. Und das war ja auch schon oft bekannt und oft diskutiert auf anderen Podcasts, auch hier im deutschsprachigen Raum, dass das womöglich Lukas Reichel letzte Chance ist, in der NHL Fuß zu fassen. Bei Chicago lange oder hat man ihm viel Zeit gegeben, denn bei Vancouver hat das gar nicht geklappt. Das kann ja auch mal passieren, dass das einfach überhaupt nicht funktioniert. Jetzt zum deutschen Trainer, zu Marco Sturm, der da bestimmt ein gutes Wort für ihn eingereicht hat, aber das reicht ja auch immer nicht. Du musst ja auch schon eine Qualität mitbringen. In der National Hockey League wird dir ja auch nichts geschenkt. Aber wie drücken natürlich Lukas Reichel da die Daumen, dass er dann nochmal in der Liga Fuß fasst. Ja, letztes Mal hatte ich schon gesagt, wir gucken uns die Standings an. Das hatte ich dann irgendwie komplett vergessen. Oder da war die Folge dann schon vorbei. Aber jetzt gucken wir nochmal drüber und gehen mal die Wildcard so durch. Buffalo Sabres grüßen auf 1 und können damit die jahrelange Streak der Nicht-Playoff-Teilnahmen durchbrechen mit 90 Punkten. Wirklich stark und es redet da kaum drüber. Also das könnte sehr gefährlich werden für alle anderen. Bin echt gespannt, was die Sabres da jetzt noch so bringen in der Saison. Gefolgt von Tampa Bay, von Montreal, unseren Gegnern der letzten Tage. Ja, die Top 3 im Atlantic, Metropolitan, Carolina Hurricanes, Pittsburgh Penguins. Sehr überraschend von vielen Experten gesagt, dass sie nichts mit den Playoffs zu tun haben werden. Und jetzt grüßen die von Position 2. Wir haben die New York Islanders an 3 und Wildcard Round Boston Bruins mit Marco Sturm und Detroit Red Wings mit Mo Seider. Jeweils ein Punkt vor den Columbus Blue Jackets. In der Hand auch noch die Ottawa Senators mit 77 Punkten und unser Gegner von heute Nacht, Philadelphia Flyers mit 76. Und wir drücken natürlich Marco Sturm und Mo Seider bei den Red Wings die Daumen, dass sie in die Playoffs kommen. Und auch für Detroit ist es mal wieder wichtig, da mal wieder dabei zu sein. Gucken wir in die Western Conference, ja, das beste Team der Liga, Colorado Avalanche, 98 Punkte, Dallas Stars 96 Punkte, Minnesota 90. Das ist wirklich, also krank. Das ist wirklich krank. Denn als Vergleich jetzt unsere Division, wir waren 1, die Anaheim Ducks mit 78 Punkten. Mit 78 Punkten. Das würde in den anderen Conference nicht für eine Playoff-Teilnahme reichen. Also mit 4 Punkten Rückstand. Wahnsinn, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir an 1, Edmonton an 2, Vegas an 3, hatte ich ja schon mal gesagt. Utah, unser nächster Gegner, Wildcard-Spot Nummer 1 mit 76 Punkten, 5 dahinter Seattle Kraken. Die Kings, Sharks, Predators, auch die Jets können wir noch mitnehmen. Alles in der Hand dahinter und kämpfen noch um den letzten Wildcard-Spot. Das wird auch noch spannend, ne? Ja, wie geht's weiter für unsere Ducks insgesamt? Ja, wie gesagt, jetzt erstmal in Utah von Freitag auf Samstag. Es wurde ja schon announced, oder was heißt announced, ist ja auch der falsche Ausdruck, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Sportseite das in den USA oder Kanada war, die gesagt haben, ja, dass die Ducks den leichtesten Rest-Schedule haben im Laufe der Saison oder das Ende zu der Saison. Und ich, ja, wir spielen nochmal gegen Vancouver, da haben wir aber auch verloren mal. Wir spielen aber auch nochmal gegen Minnesota. Wir spielen aber auch gegen Vancouver sogar zweimal. Oh, gegen Buffalo wird auch interessant. Ja, Utah, dann können wir die auf Abstand halten. Wir spielen nochmal gegen Edmonton selber. Wir spielen nicht mehr gegen Vegas und auch nicht mehr gegen die Kings. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der leichteste ist. Also sind schon. Was ist, ja, was ist denn leicht in der NHL, ne? Das muss man sich vielleicht auch mal fragen. 28. März ist ein Samstag und 20:30 Uhr gegen Edmonton. Auch eine spannende Uhrzeit. In Edmonton logischerweise bei der Zeitverschiebung. Und ja, jetzt kommt wieder eine Auswärtsserie, was vielleicht noch ganz gut ist. Wir haben vom 4. April bis zum 13. April haben wir 5 Heimspiele nochmal hintereinander. Das könnte auch mal wichtig werden. Jetzt erstmal wieder ein bisschen auswärts. Dann geht es dann nach dem Utah-Gastspiel nochmal zu Hause gegen Buffalo und dann geht es dann wieder Richtung Kanada. Und dann spielen wir gegen Vancouver, Calgary und Edmonton. Auswärts dann zu Hause gegen Toronto, dann bei den Sharks. Und ja, vielleicht können wir dann da die so die Richtung das schon klar machen mit den Playoffs. Ja, dann wollen wir nochmal uns die Stats an sich angucken, was jetzt ja die Liga so betrifft. Ich denke mal, ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Und Connor McDavid, ja klar, Leader, 115 Punkte jetzt schon dahinter. Nathan MacKinnon 111, Nikita Kucherov 111 auch. Leon Draisaitl 97, da kommt ja leider nichts mehr dazu. Ja, bester Torwart mit Goal Against Average. Scott Wedgwood, Colorado Avalanche 2,33. Es ist irre, dann haben wir auch Scott Wedgwood und Devin Cooley von den Flames, beide mit 91,6 Save Percentage. Wir haben bei den Toren haben wir Nathan MacKinnon 45 Tore, Cole Caulfield auch 40, plus minus wieder Nathan MacKinnon 56 plus, also Wahnsinn. Die meisten Siege als Torwart hat Andrei Vasilevskiy von den Lightning 31. Und auf Platz 4 Lukas Dostal auch mit 27. Also immer ein sehr wichtiger Rückhalt auch für uns. Auch wenn er natürlich Gegentore schlucken muss. Aber er ist ja dennoch ein starker Torwart. Das kann man ja ganz klar so benennen. Ja, liebe Leute, wir kommen so langsam zum Ende. Es ist eine sehr spannende Phase jetzt. Aber wenn wir weiter die Daumen drücken und unsere Ducks nach vorne schreien, auch von Deutschland aus, sollte das mit den Playoffs was gehen? Und ja, vergiss nicht, das Spiel von Freitag auf Samstag in Utah. Auch ein sehr wichtiges Spiel, Utah weiter auf Abstand zu halten, wenn man so ein bisschen ja, negativ denkt, dass man vielleicht nur die Wildcard irgendwie rutschen könnte. Aber wir drücken den DAX, egal gegen wen es geht, immer die Daumen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Bleibt wie immer gesund und wir hören uns. Macht's gut. Ciao.